Einen guten Tag. Ich freue mich, dass wir wieder mal Gemeinschaft miteinander im Wort Gottes haben und dass wir uns noch mal die Zeit und die Gelegenheit nehmen können, über Aspekte der Osterbotschaft nachzudenken. Die Älteren unter euch werden sich erinnern, das war vorige Woche, Ostern. Ich habe in letzter Zeit verstärkt darüber nachgedacht, dass mein Leben eigentlich geprägter sein sollte von der Osterbotschaft. Martin Luther war ein Mann, der zeitlebens sehr stark mit Depressionen zu kämpfen hatte. Alles das, was er als Reformator getan hat, war eigentlich der Niedergeschlagenheit abgerungen, gewissermaßen. Und war ein stetiger Kampf um das Werk Jesu Christi. Und wenn er wieder mal so einen Tag hatte, wo ihm alles finster und zwecklos erschien, kam seine Frau, die nannte er Herr Käthe, das wird einen Grund gehabt haben, in Beerdigungskleidern in sein Arbeitszimmer. Und er sagte ganz erschrocken, wer ist denn gestorben? Und seine Frau antwortete, na, so wie du dich benimmst, der Herr Jesus. Der Ostergruß und die Ostergewissheit, die sollte etwas sein, von dem wir ganz tief und ganz bestimmt und ganz dominant getragen sind. Und deswegen gilt auch heute, der Herr ist auferstanden. Wie lautet die Antwort? Ja, jetzt nochmal alle. Der Herr ist auferstanden. Danke. Vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, dass die Evangelien alle vier darauf verzichten, zu beschreiben, wie denn konkret die Auferstehung vonstatten gegangen ist. Sie berichten, dass Jesus auferstanden ist und sie ziehen Zeugen seiner Auferstehung heran, Männer und Frauen, die ihm begegnet sind als dem Auferstandenen. Paulus sagt in 1. Korinther 15 sogar, ich könnte euch eine Namensliste geben von 500 Leuten. Wenn ihr wollt, nenne ich euch die und sage euch auch die Postanschrift, fragt bei denen nach. Paulus legt Wert auf die Nachprüfbarkeit und ich glaube, er ist sich da mit den Evangelisten sehr einig. Es gibt frühchristliche Schriften, in denen tatsächlich davon berichtet wird, wie das vor sich gegangen ist mit der Auferstehung. Die hat Gott allesamt aussortiert beim Zustandekommen seines Wortes nach dem Kriterium zu großer Unseriosität. Es gibt zum Beispiel das sogenannte Petrus-Evangelium, da wird geschildert, wie das mit Blitz und Donnern und mit Pauken und Trompeten alles vor sich geht. Es ist genau deswegen nicht biblisch geworden, weil es die Tatsache der Auferstehung nicht unterstreicht, sondern Anlass zu wüsten Spekulationen gibt und den Blick auf diese spektakulären Schilderungen lenkt und nicht auf die Tatsache der Auferstehung. Außerdem gilt wahrscheinlich noch ein weiteres Kriterium, dass wir heute noch meinetwegen im Journalismus wiederfinden. Die Bild-Zeitung hat eine völlig andere Art von Berichterstattung als zum Beispiel die Welt oder die Frankfurter Allgemeine. Echte Nachrichten brauchen eine seriöse Darstellung und brauchen ein seriöses Fundament. So ist es zum Beispiel beim Evangelisten Lukas, der am Anfang seines Evangeliums sagt, ich habe das nach Maßgabe historisch-wissenschaftlicher Schritte und Methoden nachgeprüft, was ich euch hier aufschreibe. Und nach dieser Maßgabe beschreibt Lukas die Auferstehung oder die Begegnungen mit dem auferstandenen Herrn. Er zum Beispiel und die anderen ja vermutlich auch, haben die Zeugen der Auferstehung interviewt, haben das aufgeschrieben, was sie an Zeugnis von der Auferstehung bekamen. Diese Nüchternheit soll uns die Glaubwürdigkeit der Auferstehung darstellen und damit auch die Vertrauenswürdigkeit und die Verlässlichkeit. Man kann das auch mit Mitteln der normalen Geschichtswissenschaft machen. Es gibt kein Ereignis der Antike, das so sicher belegt ist wie die Auferstehung Jesu Christi. Wir wissen sicherer, dass Jesus auferstanden ist, als dass wir wissen, dass Julius Caesar gelebt hat. Aber das wäre der außerbiblische Weg der Darlegung. Es geht uns ja heute um den Blick in die Bibel, speziell in die Schilderungen, die Johannes uns überliefert. Hier in Kapitel 20 sehen wir, dass es dem Evangelisten Johannes sehr stark und sehr zentral darum geht, die Begegnung mit dem Auferstandenen zu schildern. Christusbegegnung ist sein Thema. Und Christusbegegnung ist auch zumindest bei Johannes das Kernthema seiner Evangelisation. Ab Vers 31 ist es, glaube ich, schreibt Johannes dann: Ich habe euch das aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus sei. Dieser Glaube soll gespeist und genährt sein aus der Begegnung mit dem auferstandenen Herrn und Heiland. Es soll nicht irgendein akademisches Thema bleiben, über das man mal spricht und das man dann wieder irgendwie in den Keller zu den Akten stellt. Es soll Lebensthema werden und deswegen ist es wichtig, dass das nicht als reine Belehrung bleibt, die nur meinen Kopf trifft. Es muss Begegnung werden, die mein Herz und mein Leben trifft. Und dieser Christusbegegnung wollen wir mal ein bisschen hinterher spüren unter vier Aspekten. Es wird sicherlich andere geben, die euch auch auffallen. Mir geht es heute mal um folgende vier. Christus begegnet in Wahrhaftigkeit. Christus begegnet in Kraft und Herrlichkeit. Christus begegnet in Frieden und Christus begegnet persönlich. Christus begegnet in Wahrhaftigkeit. Der Evangelist Johannes scheut nicht davor zurück, hier deutlich aufzuschreiben, dass Jesus sich ausgewiesen hat als der, der er ist. Wenn man das jetzt irgendwie im Sinne modernerer Theologien zurechtgemauschelt haben wollen würde, dann würde man einen Jesus vermuten, der so ein bisschen verschämt, so die Hände vielleicht hinterm Rücken und damit nur ja keiner guckt. Der Jesus Christus, mit dem wir es zu tun haben, macht so. Streckt die Hände hin. Er zeigte ihnen seine Hände und seine Seite. Er legt vor, dass er wirklich der gekreuzigte Heiland ist und dass er wirklich auferstanden ist. Es hat in der Kirchengeschichte immer mal merkwürdige dogmatische Exkurse gegeben, dass das doch alles irgendwie anders erklärt werden müsste oder so. Eine andere Erklärung als diese halte ich persönlich für mit Gottes Heiligkeit unvereinbar. Da ist Jesus dann entweder unmittelbar vor dem Kreuz noch durch Simon von Kyrene ersetzt worden, sodass nicht Jesus gekreuzigt wurde. Diese Theorie hat hinterher auch Mohammed aufgegriffen. Oder man sagt dann, da wird es dann in der frühen Kirche schon anthroposophisch, wenn sich so die Leiber getrennt haben, dass nur das Fleisch gekreuzigt worden ist, der Geist damit aber nichts zu tun hatte und hier dann auch nur der Geist erscheint im Sinne einer Geistererscheinung. Oder Jesus schien nur tot zu sein, lebt jetzt wieder. Oder die Jünger haben einfach ein Gespenst gesehen. All diese Theorien sind mit der Heiligkeit Gottes nicht vereinbar. Ebenso sind Theorien der modernen Theologie, was die Auferstehung angeht, mit Gottes Heiligkeit nicht vereinbar, wenn es dann heißt, ja, er ist auferstanden in seiner Sache, die geht ja weiter. Oder er ist auferstanden in den Glauben der Gemeinde hinein. Oder Rudolf Bultmann hat es, glaube ich, am schrägsten ausgedrückt, der sagt, Jesus Christus ist auferstanden in die Verkündigung hinein. Kein Mensch hat je verstanden, was er damit meinte. Gott hat von Anfang an Evangelium für seine Menschen vorgesehen. Und so wie die Sünde Lebensrealität ist, beziehungsweise gewesen ist, so muss die Substanz des Evangeliums, also der Tatsachenbestand des Evangeliums, real existierende Realität sein. Sie kann nicht in Verkündigung bestehen oder in Schein, sie muss in Tatsachen bestehen. Wenn ich tatsächlich Sünder bin, dann werde ich nicht von einem Scheingekreuzigten erlöst. Und dann werde ich auch nicht von einem Scheinauferstandenen aus dem Grab mitgenommen ins ewige Leben. Ich brauche Gottes Tatsachen. Ich brauche ein Heil, das verlässliche, echte Tatsache ist. An dieser Stelle setzt Thomas ein. Ich glaube, wir tun ihm Unrecht, wenn wir ihn für ungläubig halten. Ich denke, Thomas war Naturwissenschaftler. Der wollte Fakten. Der sagte, erzählen könnt ihr mir viel, Leute, jetzt bringt mal bitte die Beweise auf den Tisch. Thomas hatte vielleicht auch verstanden, was Jesus meinte am Schluss der Bergpredigt, wo er sagt, der kluge Mann baut sein Lebensgebäude auf einen Felsen, auf ein festes Fundament. Thomas fragt hier nach dem festen Fundament, auf das er sich bauen kann. Und damit ein Lebenshaus gebaut werden kann, ist es nötig, dass das Fundament nicht aus einer Luftblase oder irgendwas Erdichtetem besteht, sondern dass das Fundament aus belastbaren Tatsachen besteht. Deswegen begegnet Christus in Wahrhaftigkeit. Er macht das deutlich. Der Auferstandene ist derjenige, der auch für die Jünger gekreuzigt, gestorben und begraben ist. Und er macht deutlich, der für die Jünger gekreuzigt, gestorben und begraben ist, ist tatsächlich wahrhaftig auferstanden. So wird der Grund gelegt, der gelegt ist, wie Paulus das ausdrückt, damit die Jünger darauf bauen können, damit alle die, die Jesus in die Lebensbegegnung mit sich ruft, belastbare Tatsachen, ein tragfähiges Fundament haben, auf das sie ihr Lebenshaus bauen können. Das führt mich zum zweiten Punkt. Jesus begegnet in Kraft und Herrlichkeit. Wie sitzen die Jünger denn hier rum? Also es ist doch reine Ignoranz, wenn man meint, diese Jünger hätten ein Auferstehungsereignis sich ausgedacht als Legitimation dafür, dass sie die Botschaft irgendwie weitertragen. Kein Mensch von denen wäre auf die Idee gekommen, irgendeine Botschaft weiterzutragen. Die hatten sich eingesperrt, wahrscheinlich sogar zu Recht, weil die sagten, die Juden sind Jesus an den Kragen gegangen, was werden die mit uns machen? Wir haben es mit verzagten oder sogar verzweifelten Leuten zu tun. Kapitel 21 berichtet dann davon, wie Petrus und einige andere mit ihm eine ihnen vermeintlich sinnvoll erscheinende Konsequenz aus dem ziehen, was sie als Lebensabbruch erfahren haben. Petrus sagt, gut, das war irgendwie alles nichts, aber ich habe ja Fischer gelernt. Ich kann ja in meinen Beruf zurück. Und dann gibt es so ein paar andere, die noch mitkommen, unter anderem Thomas, von dem wir gar nicht wissen, ob der Fischer war. Er geht da mal mit. Es waren perspektivlose Leute. Es waren Leute, die in sich selbst keine Hoffnung fanden, um hier von Christus Botschaft noch irgendwas weiterzutragen. Sie brauchen eine Begegnung mit Jesus Christus, in der er seine Kraft und seine Herrlichkeit verwirklicht. Das Ganze fängt damit an, dass er sich von Barrieren, die sie aufrichten, um sich zu schützen, nicht aufhalten lässt. Es geht ja hier nicht um Gespensterglaube, also dass da einer durch Türen gehen kann. Jesus hat das getan mit einem bestimmten Zweck. Er wollte nicht zeigen, dass er so toll durch Türen gehen kann, sondern er wollte zeigen, dass er zwischen denen, die ihm gehören und sich selbst, keine Barrieren duldet und es keine Barrieren geben kann, die ihm Widerstand leisten könnten. Alle Barrieren, die hier sind, werden von seiner Kraft beschlagnahmt und überwunden und weggetan. Zu dieser Begegnung in Kraft und Herrlichkeit gehört dann auch, nehmt hin den Heiligen Geist. Das mit dem Pusten würde ich jetzt gerne mal ausklammern. Das mag mal jemand erklären, der das verstanden hat. Ich habe es nicht verstanden. Aber es geht darum, dass der Geist der Jünger in dieser verzweifelten Situation, in dieser Situation des Lebensabbruchs nichts mehr zu reißen hatte. Teilweise waren die auch schon gar nicht mehr da. Lukas berichtet von zwei Jüngern, die auf dem Weg nach Hause waren, weil die gesagt haben, so, dann sind unsere Hoffnungen ja mal gründlich daneben gegangen. Das schildern die ja, Jesus, der mit ihnen geht, und sagen, ja, wir hielten ihn für den, der Israel erlösen werde, und jetzt guck, was passiert ist. Jetzt haben sie ihn ans Kreuz gehängt und uns bleibt eigentlich nichts anderes, als nach Hause zu gehen. Auch für die Emmaus-Jünger ist die Christusbegegnung das zentrale Geschehen. Das Aufschließen, das Deutlichmachen, das klar vor Augen stellen dessen, was von Jesus in der Bibel gesagt ist, dass es so kommen musste. Und der andere Geist, der Geist, der Jesus verherrlicht und der aus seiner Herrlichkeit heraus auch schöpferisch tätig wird. Die Tatsache, dass es Gemeinde Jesu gibt, besteht dadurch, dass der Geist Jesu Christi machtvoll wirkt und schöpferisch tätig ist. Paulus sagt das im 1. Korintherbrief: Mit unseren eigenen Worten hätten wir überhaupt nichts zu reißen gehabt. Was existiert an Gemeinde oder an Christen, wo Menschen sich bekehrt haben, das existiert deswegen, weil Jesus Christus den Erweis seines Geistes und seiner Kraft geschaffen hat. In diese Kraft und Herrlichkeit nimmt Jesus seine Jünger mit hinein. Denn bei Pfingsten, Apostelgeschichte 2, ist dieser Haufen ja wie ausgewechselt. Ausgewechselt ist dieser Haufen dadurch, dass Jesus sie auf ein neues Fundament stellt, nämlich auf sich selbst und die Tatsache seiner Auferstehung. Und mit echter, von ihm gezeugter und ihn bezeugender Lebenskraft ausstattet, nämlich mit seinem Heiligen Geist. Darin liegt ihre Vollmacht und darin auch allein. Vollmächtiges Handeln ist unmittelbar aus diesem Geist zu schöpfen und auf diesen Geist zu beziehen. Auch an den Jüngern soll man ja feststellen können, wes Geistes Kinder sie sind. Und deswegen sagt Jesus, nehmt Heiligen Geist. Nehmt den Geist, den Lebensgeist eures Heiligen Vaters im Himmel, zu dem ihr ursprünglich schon mal gedacht wart, als Gott euch geschaffen hat, den ihr verworfen habt in der Sünde, den ich euch jetzt wieder schenke, weil ich eure Sünde weggetragen habe und sie dahin geworfen habe, wo es mehr am tiefsten ist. Damit bin ich beim dritten Punkt. Jesus begegnet in Frieden. Jesus sagt das hier zweimal. Friede sei mit euch. Friede bedeutet etwas wesentlich anderes als die bloße Abwesenheit von Krieg. Friede bedeutet, dass keine Kriegsgründe mehr zu finden sind. Abwesenheit von Krieg ist Waffenstillstand. Friede ist das Fehlen von Kriegsgründen. Gott hätte allen Grund. Wir waren Feinde Gottes. Wir hatten uns für den Ungehorsam entschieden und gegen Gott. Wir haben ein Leben geführt, das sich gegen Gott richtete, sodass Gott gegen unsere Sünde zu Felde hätte ziehen müssen. Das sagt er im Alten Bund ganz deutlich, wo er dem Volk, das er sich sogar herausgeheiligt hat, noch sagt, Israel, eigentlich müsstest du in deiner Sünde sterben. Ich will aber nicht, dass du in deiner Sünde stirbst. Und deswegen eröffne ich dir die Möglichkeit, Opfer zu bringen, die an deiner Stelle sterben. Und diese Opfer sollen dich dahin führen, dass es einmal das wirkliche Opfer gibt, das ich selbst schaffe und das deine Sünde wirklich wegträgt und beseitigt. Und diesem seinem Opferlamm hat Gott alle Sünden aufgeladen. Nicht nur ein Teil davon und auch nicht nur für einen Teil der Menschen. Jeder darf davon Gebrauch machen. Jeder darf seine Sünden dahin bringen und sie diesem Opferlamm auflegen. Denn Gott hat vorgesehen, dass sein Opferlamm alle Sünde wegträgt und ins Meer schmeißt, wo es am tiefsten ist. Und Corrie ten Boom sagte dazu, außerdem hat Gott da noch eine Boje hingesetzt mit einem Schild drauf und auf dem Schild steht Angeln verboten. So schließt Gott nicht einen Waffenstillstand mit uns, sondern er stillt seinen Zorn und damit beseitigt er seinen Zorn über uns, wenn wir die Gründe für seinen Zorn nach Golgatha schaffen, wo Jesus sie getragen hat. Und so entsteht der wirkliche Shalom. Das ist vielleicht ein bisschen zur Grußformel verkommen, aber es bedeutet eigentlich, möge der Friede Gottes in deinem Leben die Herrschaft antreten. So ist es die Begegnung mit dem Friedefürsten. Er ist derjenige, der Gottes Frieden herbeiführt. Das Neue Testament benutzt an zwei Stellen die Formulierung der Herzog eurer Seligkeit. Herzog war immer derjenige, der für den Kaiser vor den bewaffneten Truppen herzog. Jemand, der in der Lage ist, Schlachten zu schlagen und in diesen Schlachten auch zu siegen. Diesen Gott, der dazu in der Lage ist, nennt das Alte Testament Herr Zebaoth. Und diese Fähigkeit, diese Kraft und Herrlichkeit wird im Neuen Testament Jesus Christus übergeben. Die hat er auch angewendet, um nochmal auf Jesaja 9 zurückzukommen. Das ist ja da eine vierfache Beschreibung dessen, wer Jesus ist. Diese Kraft und Herrlichkeit und seine Vollmacht besteht darin, dass er Wunderrat ist. Gemeint ist hier nicht wunderbarer Ratgeber, sondern gemeint ist hier einer, der für unser Leben einen Rat finden und schaffen konnte, der uns aus dem Tod zum Leben bringt und der uns das Leben erhält und unser Leben in die Ewigkeit führt. Und dafür ist nichts Geringeres notwendig als die Wundermacht Gottes, deswegen ist es ein Wunderrat. Damit verbindet sich ein wesentlicher Punkt aus dem Herzen Gottes, der ihn veranlasst hat, diesen Wunderrat zu fassen. Ewig Vater. Das ist es, was Gott will. Das ist der Gott, den auch Jesus uns vor Augen stellt in Lukas 15, der Tag ein, Tag aus steht und guckt, ob wir zu ihm gelaufen kommen. Dann ist es der Gottheld, der Herzog unserer Seligkeit, der Herr Zebaoth, der Macht und Herrlichkeit genug bei sich hat, um durchzusetzen, was er sich vorgenommen hat. Und dann als Friedefürst den Frieden heranzuführen. Und mit diesem Frieden begegnet Jesus seinen Jüngern. Friede mit euch. Der Shalom Gottes soll jetzt in eurem Leben im Regiment sein. So sollt ihr auch vor Gott angesehen sein, als solche, die zum Frieden gebracht wurden, weil ich alle Zornesgründe Gottes gegen euch beseitigt habe. Mit diesem Frieden und mit Kraft und Vollmacht die Herzen der Jünger zu erreichen, begegnet Jesus, und das wird auch nochmal deutlich in der Reaktion der Jünger. Aus diesem verzagten Haufen wird ein Haufen, der froh wird, dass er den Herrn sieht, der sich klar darüber wird, dass er wirklich den Herrn sieht und der daraus froh wird, dass er den Herrn sieht. Der daraus auch Kraft gewinnt, denn die Freude an diesem Herrn ist unsere Stärke. Und damit es nicht beim Haufen bleibt, denn es ist ganz wesentlich und das wäre auch mein Hauptpunkt bei dieser Predigt, was jetzt kommt. Es reicht nicht, zu so einem Haufen zu gehören. Billy Graham sagte mal, bloß weil du in der Garage geboren bist, bist du noch lange kein Auto. Es reicht auch nicht, wie bestimmte internationale Großsekten das behaupten, wenn du zu ihrer Institution gehörst, dann bist du dabei, weil diese besagte Institution in Rom das alles zu verwalten habe und als Institution den Heiligen Geist besitze und ihn austeile und wer Glied der Institution ist, wäre dann schon richtig. Jesus begegnet persönlich und darum geht es ganz zentral. Darum muss es auch gehen, weil es ja in unserem persönlichen Leben ans Eingemachte gehen muss. Jesus ist ja nicht aller Welt gekreuzigt worden, sondern für dich und mich. Jesus begegnet persönlich mit der Absicht, das Bekenntnis des Thomas zu erzeugen. Und das wäre zentral wichtig für heute Nachmittag, dass Jesus in der persönlichen Begegnung mit dir und mir dieses Bekenntnis erzeugt: Mein Herr und mein Gott. Jesus tut das auf so viele verschiedene Arten, wie er Kinder hat. Kann da auch schlecht mit Schablonen arbeiten. Wir haben jetzt den Text vorher nicht gelesen. Da geht es um die verzweifelte Maria Magdalena, die im Garten herumirrt und vor Tränen nicht mehr richtig gucken kann und den auferstandenen Jesus für den Gärtner hält und denkt, dieser Gärtner hätte Jesus weggeschleppt. Und dann sagt: Wenn du ihn weggetragen hast, sag mir doch bitte wohin. Jesus fasst die gesamte Lebensverzweiflung der Maria von Magdala und seine gesamte persönliche Begegnung in ein einziges Wort, nämlich in ihren Namen. Er sagt: Maria. Mit dieser Anrede verwandelt sich bei Maria von Magdala die Verzweiflung in Freude, die Perspektivlosigkeit in das Hinwenden zu ihrem Meister. Sie redet ihn an mit Rabbi. Eine Lebenswende von ziemlich genau 180 Grad. Bei Thomas ist es im Prinzip dasselbe, aber auf eine völlig andere Art und Weise. Das liegt daran, dass Thomas und Maria von Magdala zwei verschiedene Menschen waren. Thomas nennt seine Bedingungen, unter denen er glaubt, und sagt hier: Leute, Tatsachen auf den Tisch. Wenn diese Tatsachen wahr sind, dann bin ich dabei. Das hört und das sieht Jesus. Und er hört und sieht es auch an. Jesus sagt nicht: Ja, Thomas, wärst du mal vor 8 Tagen dabei gewesen, dann wüsstest du jetzt Bescheid. So hast du halt gelitten. Jesus sagt: Thomas, hier, meine Hand, guck, leg deine Hand rein, fass mir in die Seite, in meine Wunde. Das ist die Stelle der Begegnung, die Thomas überwindet. An dieser Stelle fällt alle Beweisforderung hin, weil sie durch überwältigende Begegnung ersetzt worden ist. Wir erfahren nichts davon, dass Thomas das getan hätte, weil Thomas durch die persönliche Begegnung Jesu Christi in die Erkenntnis seines Heilands gestellt wird und das nächste, was von ihm kommt, ist: Mein Herr und mein Gott. In dieser persönlichen Begegnung, die dazu führt, dass wir zu Jesus sagen: Mein Herr und mein Gott, ist er in unserem Leben am Werk. Und in dieser persönlichen Begegnung ist er unterwegs, um uns die zu schenken. Persönlich. Als Herr und Gott, als Heiland, als Gekreuzigter und Auferstandener. Er ist unterwegs in Sachen persönlicher Begegnung, weil es um nichts Geringeres geht, dass du und ich persönlich vor seinem Kreuz offenbar werden, in sein Licht kommen, dass du und ich persönlich mit ihm aus dem Grab genommen werden ins ewige Leben, von ihm unter dem Zorn Gottes weggenommen werden, weil alle Kriegsgründe ins Meer versenkt sind, und von ihm ausgerüstet werden mit seiner Kraft und ausgerichtet werden auf seine Herrlichkeit. So soll die persönliche Begegnung zum persönlichen Bekenntnis werden: Mein Herr und mein Gott. Ich glaube, dass das ganze Johannesevangelium auf diesen Satz hinzielt. Danach kommen ja auch nur noch so Nachbemerkungen. Deswegen sagt Johannes auch: Das habe ich geschrieben, damit ihr glaubt. Er hätte auch schreiben können: Das habe ich aufgeschrieben, damit du glaubst, lieber Leser. Und damit du mit dem Thomas zusammen, wenn Jesus Christus in der persönlichen Begegnung vor dir steht, sagst, mein Herr und mein Gott. Amen. Lass uns miteinander beten.